Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Wirtschaft wächst wieder, aber nur langsam. Deshalb will die Regierung die Unternehmen unterstützen, und zwar beim Industriestrompreis und bei der Luftverkehrssteuer. Darauf hat sich der Koalitionsausschuss gestern Abend geeinigt. Wirtschaftsvertreter finden das gut. Kritik kommt von Umweltschützern und der Opposition. Die Koalitionäre selbst sind froh über das, was sie erreicht haben.
Einigkeit statt Streit. Vor der Presse wollen Union und SPD dieses Bild vom Koalitionsausschuss transportieren.
Wir versuchen jetzt in Deutschland neues Tempo zu machen, eine neue Power zu entwickeln.
Wir zeigen, dass wir Kompromisse finden, auch wenn wir uns gelegentlich streiten. Gelegentlich.
Und das sind die Ergebnisse. Ab 2026 ein Industriestrompreis von rund 5 Cent pro Kilowattstunde, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Neue Gaskraftwerke sollen gebaut werden für die Zeiten, wenn Solar- und Windkraftwerke zu wenig Strom liefern. Die Luftverkehrssteuer soll nächstes Jahr sinken. Geplant ist auch ein sogenannter Deutschlandfonds, um Investitionen von Unternehmen in Deutschland zu fördern.
Der Deutschlandfonds soll Kapital mobilisieren, mit öffentlichen Mitteln privates Kapital mobilisieren. Damit werden Investitionen finanziert.
Gemischte Reaktionen auf die Beschlüsse, etwa zur Senkung der Steuer für Flugtickets. Wirtschaftsverbände begrüßen den Beschluss. Kritik kommt dagegen von Umweltorganisationen und der Opposition.
Auf der einen Seite wird beschlossen, für Millionen von Pendlern den Weg zur Arbeit jeden Morgen teurer zu machen, indem das Deutschlandticket teurer gemacht wird. Und auf der anderen Seite beschließt man hunderte Millionen Euro an Subventionen für die Luftfahrtindustrie. Das kann kein Mensch mehr verstehen.
Und der verbilligte Strompreis für Industrieunternehmen verschaffe Deutschland nur eine Atempause, kritisieren Experten.
Man will an der Stelle vor allen Dingen den Unternehmen helfen, mit den hohen Preisen zurechtzukommen. Das kann aber nur eine Übergangslösung sein.
Auch über das Verbrenner aus haben die Koalitionsspitzen bis in die Nacht gesprochen. Doch bei diesem Thema gibt es offenbar weiter Streit statt Einigkeit.
Eine Einigung gibt es aber beim Etat für das kommende Jahr. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich festgelegt. Der Entwurf sieht Ausgaben von 524,5 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung soll bei 98 Milliarden liegen. Dazu kommen aber noch Kredite von gut 83 Milliarden Euro für die Sondervermögen, also für die Bundeswehr, für Infrastruktur und Klimaneutralität. Deshalb summieren sich die Schulden des Bundes im nächsten Jahr auf mehr als 180 Milliarden Euro. Beim Ziel der Klimaneutralität äußern viele Betriebe Sorgen. In einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft beklagen sie, es gäbe keine Planungssicherheit für Investitionen. Die Politik müsse verlässliche Rahmenbedingungen schaffen.
In einem Container auf dem Hof des Anlagenbauers EBZ steht die Zukunft der Energieversorgung oder zumindest ein Teil davon. Ein Elektrolyseur, der aus Wasser Wasserstoff gewinnt und so Energie speichern kann. Zum Beispiel dann, wenn zu viel Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Markt ist. 3,5 Jahre hat man an diesem Prototyp gebaut. Und jetzt?
Jetzt wäre so langsam an der Zeit, wo eigentlich diese Entwicklung, da sind ja auch Kosten dafür angefallen, wo man die eigentlich mit dem Produkt auch wieder zurückverdienen müsste, sollte, könnte. Und da wäre es jetzt eben, wären wir jetzt an einem Punkt, wo man sagt, okay, der Markt müsste jetzt eigentlich soweit sein, aber ist er eben nicht.
Dennoch immer ist Wasserstoff aus fossilen Energien billiger als aus erneuerbaren. Was fehle, sei ein klares Bekenntnis der Politik, eine bessere Infrastruktur und Investitionen in saubere Energiequellen. Generell aber blicken viele Branchen eher skeptisch auf die Transformation. Im Jahr 2023 sahen rund 38% der befragten Unternehmen ihr Geschäftsmodell durch die angestrebte Klimaneutralität gefährdet. 2025 waren es bereits fast 56%. Technologisch sei Deutschland zwar gut aufgestellt, um das Ziel, den europäischen CO2-Ausstoß bis 2040 um 90% zu reduzieren, umzusetzen. Was der Industrie fehle, sei Planungssicherheit.
Mein Eindruck ist, hier spiegelt sich eine zunehmende Verunsicherung über die Rahmenbedingungen wider. Was ist denn nun die Perspektive der Energiewende? Wie ernst meinen wir es mit der Transformation zur Klimaneutralität?
Das wüssten sie auch gerne in Ravensburg. Langfristig soll hier ein Viertel des Umsatzes mit der sauberen Wasserstofftechnologie bestritten werden. Nun wartet man auf Abnehmer und auf klare Signale aus der Politik.
Russland hat die Ukraine auch in der vergangenen Nacht wieder massiv angegriffen. Hunderte Drohnen wurden auf Ziele im ganzen Land abgefeuert, außerdem zahlreiche Raketen. Dabei kamen in Kiew mindestens 6 Menschen ums Leben. Präsident Selenskyj sprach von den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn. In Teilen der Hauptstadt fielen Strom, Wasser und Heizungen aus. In der südukrainischen Region Odessa wurde ein Markt mit Drohnen beschossen. Mindestens 2 Menschen starben dort. Es gab mehrere Verletzte. Ja, und dazu spreche ich mit Wassili Golod in Kiew. Wie haben Sie die vergangene Nacht erlebt?
Für mich war die vergangene Nacht wie für Millionen von Menschen in Kiew fürchterlich. Du wirst von Explosionen wach. Du wirst darüber informiert, dass eine Rakete nach der anderen auf die Hauptstadt, auf die Stadt, in der du lebst, zufliegt. Schwärme von Drohnen. Du hörst es knallen, du spürst Erschütterungen und du erfährst auch, dass in fast jedem Stadtteil der Hauptstadt Häuser getroffen worden sind, Wohnhäuser. In dem Haus hinter mir ist eine russische Drohne direkt eingeschlagen. Da sind 6 Menschen unter den Todesopfern, die gestern noch zu Abend gegessen haben, friedlich eingeschlafen sind und heute nicht mehr leben. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt und dieses Leid, der Schmerz für die Angehörigen, das lässt sich nicht in Worte fassen. Und die Angst, mit der die Menschen weiterleben müssen, die Tatsache, dass sie keine Sicherheit haben, das ist das Schwerste, dass die nächste Drohne, die nächste Rakete auch sie oder ihre Liebsten treffen könnte.
Wassili Golod in Kiew, vielen Dank. Wir kennen es als Tschernobyl. Auf Ukrainisch heißt es Tschernobyl. Der Ort, in dem sich 1986 die Atomkatastrophe ereignete. Der Krieg gegen die Ukraine hat auch Folgen für die Schutzzone um den Unglücksreaktor dort. Er liegt im Norden der Ukraine. Seit der Katastrophe gilt das Gebiet rund um den explodierten Reaktor als verseucht und ist gesperrt. In der Schutzzone befindet sich auch ein verstrahlter Kühlteich, der durch einen Staudamm gesichert ist. In dem Sperrgebiet untersuchen ukrainische Wissenschaftler die Auswirkungen der Strahlung. Unsere Reporterin konnte sie dort begleiten.
Unterwegs in der Sperrzone von Tschernobyl. Radioaktiv verseucht, Frontgebiet, wochenlang russisch besetzt, weitgehend vermint und immer wieder unter Beschuss. Hier, nur wenige Kilometer von Belarus entfernt, arbeiten ukrainische Wissenschaftler weiter unter extrem gefährlichen Bedingungen. Dieser ehemalige Kühlteich ist eines der radioaktiv am stärksten verseuchten Gewässer der Welt. Denn wir stehen nur wenige Kilometer von dem beschädigten Kernreaktor entfernt. Im Schlamm dieses radioaktiv verstrahlten Teichs liegt eine Gefahr für Tausende. Sollte er in den nahegelegenen Fluss gelangen, sogar für die Menschen im nicht weit entfernten Kiew. Hinzu kommt, die Sperrzone liegt seit Beginn des russischen Großangriffs im Flugkorridor russischer Raketen und Drohnen, die Richtung Kiew fliegen. Viele werden hier abgeschossen, ihre Trümmer fallen in das radioaktiv belastete Gebiet. Immer wieder kommt es auch zu russischen Einschlägen, das zeigt eine Drohnenattacke aus diesem Jahr auf den Schutzmantel des zerstörten Reaktors. Der Treffer einer russischen Drohne hat dazu geführt, dass die Folgen untersucht wurden und dass die Schutzhülle schnellstmöglich repariert werden muss. Sie hat aufgehört, ihre Funktion zu erfüllen. Die Situation ist extrem gefährlich, weil die Schutzhülle jetzt nicht mehr dicht ist. Die Arbeit der Wissenschaftler ist wichtiger denn je. Nur aktuelle Messdaten zeigen, welche Auswirkungen Einschläge oder Brände auf Umwelt und Bevölkerung hätten. Früher arbeiteten die ukrainischen Wissenschaftler von Tschernobyl hier mit internationalen Teams aus Japan, Deutschland, der EU, um Strahlung zu messen und Risiken zu bewerten. Heute stehen sie weitgehend allein da. Viele Partner sind weg, Projekte gestoppt, Gelder versiegt.
Die Dokumentation über Donald Trump bleibt für die BBC eine massive Belastung. Der britische Sender hatte darin eine Rede des US-Präsidenten vor dem Sturm auf das Kapitol in einer unzulässig geschnittenen Form gezeigt. Trump droht mit einer Verleumdungsklage. Die BBC hat den Fehler zwar eingeräumt und sich entschuldigt, zahlen will sie aber nicht.
Das miese Wetter in London heute passt zur Krisenstimmung bei der BBC. Nach einer Woche des Streits mit dem US-Präsidenten gab der britische Sender gestern Abend auf seiner Webseite bekannt, man entschuldige sich bei Präsident Trump. Eine vom US-Präsidenten geforderte Entschädigung will der Sender jedoch nicht zahlen. Es gebe keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Aus der britischen Labour-Regierung gibt es wohlwollende Äußerungen. Wir nehmen die Unabhängigkeit der BBC sehr ernst und dies ist eine Angelegenheit zwischen ihr und der US-Regierung. Wir als Regierung wollen die BBC aber so unterstützen, dass sie künftig die höchsten Standards einhalten kann. Kern des Streits: Die BBC hatte mehrere Teile einer Trump-Rede vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten, dass der falsche Eindruck entstand, er habe seine Anhänger direkt zu Gewalt aufgerufen. Drastische und grundlegende Kritik an der BBC kommt heute von der konservativen Opposition. Ich bin froh, dass die Nachrichtenchefin zurückgetreten ist. Aber nicht nur bei US-Berichterstattung gab es Probleme, auch bei Nahost. Und selbst bei klaren Themen wie dem biologischen Geschlecht herrscht Chaos. Viele bei der BBC sind Aktivisten. Sie müssen unter Kontrolle gestellt werden. Konservative und rechtspopulistische Kritiker halten die BBC schon lange für zu links. Jetzt sehen sie die Chance, radikale Veränderungen in ihrem Sinn zu erzwingen und die BBC zu schwächen. Der Sender muss um seine Zukunft bangen.
Einen Termin beim Hausarzt zu bekommen, ist schon in Städten nicht leicht. Noch schwerer ist es auf dem Land, wo immer mehr Praxen schließen. Deshalb wird jetzt in Moosbach im Norden Baden-Württembergs ein Modellprojekt gestartet. In einem Supermarkt bekommen die Menschen nicht nur Milch oder Äpfel, sondern auch ärztlichen Rat.
In diesem Einkaufszentrum in Moosbach kann man jetzt auch den Arztbesuch erledigen. In einer Kabine berät ein Mediziner per Videoanruf. Auch aus der Ferne kann er bei Bedarf Rezepte und Krankmeldungen ausstellen. Ein Angebot für Patienten mit leichten Erkrankungen.
Um eine Einschätzung zu bekommen über Symptome, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Auch grundsätzlich die Frage, wo gehe ich mit meinem Problem hin? Wo kann ich weitergeleitet werden? Muss ich damit zum Facharzt? Ist das was für eine Klinik? Dafür ist es hier eigentlich gut geeignet.
Einen Termin kann jeder online buchen oder an einem Terminal vor Ort. Per Fragebogen wird ermittelt, ob die Beschwerden wirklich telemedizinisch behandelt werden können. Die Reaktionen gemischt.
Wenn ich das Gefühl habe, es ist schon irgendwas Intensiveres, dann würde ich doch vielleicht mit meinem Hausarzt drüber sprechen.
Wenn ich keinen Arzt mehr finde, würde ich vielleicht machen.
Tatsächlich soll das Angebot auch gegen den Ärztemangel helfen. Das begrüßt die Kassenärztliche Vereinigung. Sie sieht aber auch Risiken.
Eine gute Betreuung eines Patienten erfordert eine Kontinuität, wie sie eine Hausarztpraxis einem Patienten bieten kann. Wenn ein medizinisches Angebot im Supermarkt eine gewisse Beliebigkeit erfährt, das mache ich mal eben im Vorbeigehen, dann fehlt die Kontinuität in dieser Betreuung. Das halten wir für bedenklich.
Geöffnet ist die Beratungsbox allerdings länger als so manche Hausarztpraxis, nämlich bis 19 Uhr und auch samstags.
Haag Boom ist tot. Der Schauspieler und Produzent starb heute im Alter von 86 Jahren. Boom gilt als einer der engagiertesten deutschen Filmemacher.
Hier auf der kleinen Nordseeinsel Amrum ist er groß geworden. Der Regisseur, Autor und Produzent Haag Boom. Seine Kindheitserlebnisse aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden kürzlich in dem erfolgreichen Kinodrama Amrum erzählt.
Kommt Vater jetzt nach Haus?
Wie kommst du da rein?
Um die große Freiheit, die er selbst als Kind nicht hatte, ging es in seinen Filmen mit den jugendlichen Helden. Von Nordsee ist Mordsee bis zu Schick von Fatih Akin, zu dem er das Drehbuch schrieb. Seine große Familie spielte in seinen Filmen eine wichtige Rolle, übernahm weit mehr als Nebenrollen.
Es gibt so zwei Fs, die mein Leben ausmachen. Das sind, ist die Familie und Filme.
2003 war er Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, die ihn für sein Lebenswerk später auszeichnete.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, hier zu stehen.
Dort, wo Haag Boom sein Leben lang gearbeitet hat, in Hamburg, ist er heute gestorben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 15. November.
Ab morgen dominiert tiefer Luftdruck und entlang einer Luftmassengrenze gibt's vor allem im Norden Regen. Im Südosten ist es heute Nacht trocken und meist nur locker, sonst dicht bewölkt. Besonders im norddeutschen Tiefland regnet es längere Zeit. Am Tag regnet es vom nördlichen NRW und Niedersachsen bis nach Brandenburg gebietsweise. Dazu windig, sonst nur einzelne Schauer. Im äußersten Norden und Süden lässt sich auch gelegentlich die Sonne blicken. An Rhein, Main und Mosel heute Nacht um oder etwas über 10, im Südosten nahe 0 Grad. Dort sowie im Norden meist 7 oder 8 Grad, im Süden teilweise 10 Grad wärmer. Auch Sonntag meist viele Wolken und gebietsweise Regen, im Süden sowie in Küstennähe auch ab und zu Sonnenschein. In der neuen Woche wird es noch kühler und im Bergland kann der Regen teilweise in Schnee übergehen.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Jessie Wellmer, wie viel Schulden der Bundeshaushalt verträgt. Und sie schaut auf den Einfluss, den sogenannte Finfluencer haben, also Influencer, die im Netz Finanztipps geben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ja.